Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Heute mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Gefährlich, warum Softwarecontainer gerade zum Sicherheitsrisiko werden. Unbekümmert, viele Unternehmen haben die Cyber-Richtlinie NIST 2 nicht im Blick. Universell, ein neues KI-Modell beherrscht selbst seltene Sprachen. Und das digitale Logbuch, Lost in Translation.
Reden wir über Container, über Software-Container.
Ein Container ist ein kompaktes Software-Modul, das zusammen mit notwendigen Bibliotheken und Abhängigkeiten verpackt wird, damit der Container auf jedem Computer wie in einer geschützten Blase laufen kann. Auf dem normalen Computer, im Rechenzentrum oder in der Cloud.
Ja, so lautet eine mögliche Definition für Software-Container. Die Containerisierung, die wird in der professionellen IT immer beliebter, ja, weil Container eben sehr gut abgeschottet vom Rest des Computers und seinem Betriebssystem laufen können, ähnlich wie bei einer virtuellen Maschine, die auf einem Computer einen anderen Computer simuliert, nur deutlich effizienter. Bislang galt die Containertechnik als ziemlich sichere Methode, um Anwendungen geschützt auf beliebigen Computern ablaufen zu lassen. Doch die Zahl der Angriffe, die über Softwarecontainer selbst erfolgt, die steigt seit einigen Monaten rapide an. Die Warnung der Sicherheitsexperten, die Situation, die kann bedrohlich werden. Denn Containerangriffe werden viel zu selten und wenn, dann auch noch viel zu spät bemerkt. Woran liegt das, Peter Welchering?
Naja, das liegt unter anderem daran, dass Container dieser Art, also Softwarecontainer, ja gerade eingesetzt werden, um eben ein höheres Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Und das ist dann so ein allgemeines Narrativ geworden, da glaubt jeder dran. Also viele Verantwortliche in den Rechenzentren und auch bei den Cloud-Betreibern, die wiegen sich deshalb in Sicherheit. Und die sind der Meinung, oder waren es zumindest bisher, die Anwendung ist ja in einem Softwarecontainer aufgesetzt. Und was in einem Softwarecontainer steckt, muss ja sicher sein. Also können wir das so laufen lassen und müssen uns eben nicht weiter kümmern. Und genau das stimmt eben nicht, man muss sich kümmern. Auch hier muss fortlaufend das Anwendungsverhalten des Softwarecontainers überprüft werden. Auch hier muss die Software auf Sicherheitslücken, auf Hintertüren überprüft werden, und zwar bevor sie im Container gestartet wird. Und an das Thema Softwarecontainer haben sich ja da zunächst wissenschaftliche Rechenzentren herangetraut. Die wurden nämlich vor einiger Zeit massiv angegriffen. Bei denen ging es dann allerdings in erster Linie um gestohlene Rechenzeit. Also die Angreifer, die erschlichen sich über Softwarecontainer Zugang, um eben Systemzeit für das Kryptomining buchen zu können. Die wollten also Bitcoins schürfen. Dass Rechenzeit geklaut wurde, das fiel dann auch relativ rasch auf. Dass die Digitaldiebe das über Softwarecontainer gemacht haben, ja, das dauerte etwas, bis das auch herausbekommen wurde und bis man das ermittelt hat. Und dann wurde das natürlich auch unterbunden. Inzwischen werden ganz breit auch andere Rechenzentren und Cloud-Installationen so angegriffen. Und das sollte eben Anlass zu einer Bestandsaufnahme und vor allen Dingen für eine bessere Schutzstrategie sein.
Und eine solche Bestandsaufnahme und die Kernelemente einer Sicherheitsstrategie zur Abwehr von digitalen Angriffen über Softwarecontainer, die haben wir uns von Spezialisten erklären lassen.
Vor den 2000ern haben wir quasi alles, was wir an Applikationen hatten, direkt auf einem Betriebssystem laufen lassen. Dieses Betriebssystem lief direkt auf hartem Blech. Irgendwann gab es dann das Wunder der Virtualisierung. Das heißt, man hat dann quasi mehrere Betriebssysteme auf einer Virtualisierungsplattform auf dem gleichen Blech betrieben. Und heute ist das Thema noch eine Stufe weiter, ist der Einsatz von Containern in solchen Infrastrukturen schlicht und ergreifend, das ist ein anderes Wort für Applikationsvirtualisierung,
sagt Roman Binder vom IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro. Diese Virtualisierung von Softwareanwendungen wurde zunächst vor allem bei Simulationen angewandt. Das hatte den Vorteil, dass bei einem Simulationsabbruch nur die fehlerhafte Simulationsanwendung betroffen war und nicht das gesamte Simulationssystem neu installiert werden musste. Schnell erwies sich diese Containerisierung von Softwareanwendungen auch in anderen Bereichen als vorteilhaft. Cloud-Anbieter erkannten rasch, dass fast jede Softwareanwendung davon profitieren kann. Sai Venom von Amazon geht sogar weiter. Für ihn profitiert das ganze System davon.
Das ist den Anwendungscode, die Bibliotheken, die Konfiguration, eigentlich alles, was nötig ist, um den Container starten zu können, verpackt, außer dem Betriebssystem-Kernel selbst. Es kann den Kernel des Computers verwenden, auf dem es tatsächlich ausgeführt wird. Es hat sozusagen nur die Teile eines Betriebssystems, die zum Initialisieren des Containers selbst erforderlich sind.
Das spart Rechenzeit und erhöht die Systemstabilität. Doch wenn eine Softwaretechnik breiter eingesetzt wird, dann wird sie auch zum Ziel von digitalen Angriffen, weiß Richard Werner von Trend Micro.
Wenn ich mich zurückerinnere, vor einem Jahr oder sowas hätten wir bei Container Security praktisch ausschließlich über irgendwelche Krypto-Miners gesprochen, die da ein Problem darstellen. Das ist zwar auch noch immer ein Thema, denke ich mal, aber dass es vermehrt auch Versuche gibt, aus den Containern auszubrechen und dann in die tatsächliche Infrastruktur reinzugehen oder die Container vielleicht als Sprungbrett zu nehmen für andere Angriffe.
Und diese Angriffe stellen inzwischen eine erhebliche Gefahr dar. Infizierte Container, Software-Container also, die von Angreifern übernommen wurden, zeigen nicht nur Rechenzeit für unbefugte Dritte ab, um damit zum Beispiel Bitcoins zu schürfen. Sie dienen auch als Ausgangsbasis, um ganze Rechenzentren auszuspionieren oder zu übernehmen. Eine Lücke ganz besonderer Art macht den Sicherheitsexperten dabei zu schaffen. Von Anwendern selbst entwickelte Software, die weitere Softwaremodule aufruft. Damit gelangt dann Softwarecode in den Container, der eben nicht mehr den strengen Sicherheitsbedingungen genügt. Roman Binder.
Da liegt oftmals der Hase im Pfeffer. Ich sehe manchmal in der Containerinfrastruktur eben nicht nur Applikationen, die da laufen, die so 0815 Standard sind, ja, sondern eben dedizierte, sagen wir, Eigenentwicklungen, die im Entwicklungsprozess sich schon Abhängigkeiten eingebaut haben. Das klingt bewertend, das ist aber so nicht gemeint.
Soll heißen, jenseits aller Bewertung müssen dann eben alle eingebundenen Softwarebibliotheken mit Bezug auf eine Containeranwendung sicherheitsüberprüft werden. Da schlummern noch große Risiken.
Ja, diese Risiken, die gilt es zu erkennen, damit Softwarecontainer sicher betrieben werden können. Welche Risiken werden denn gegenwärtig von den Sicherheitsspezialistinnen und Spezialisten diskutiert, Peter?
Naja, nach wie vor in erster Linie das Einbinden von Softwarebibliotheken, weil da ist eben nicht immer klar, ob die auch ausreichend vorher getestet sind. Und der zweite Punkt, das ist vor allen Dingen der automatische Neustart von Containern nach einem Programmabbruch. Der kommt ja manchmal vor. Und nach so einem Programmabbruch, da startet der Container eben neu. Und das Problem ist, diese Container, die da neu starten, die werden nach dem Start eben nicht ausreichend überwacht.
Und warum ist dieser Neustart so problematisch?
Ja, weil oftmals der Grund der Terminierung, also dieses Programmabbruchs, nicht so richtig erkannt wurde und damit eben die damit verbundenen Sicherheitsrisiken auch nicht auf dem Radar sind. Die Softwareanwendung, die wird dann auf Null zurückgesetzt, neu gestartet und dabei eben eine nicht erkannte Sicherheitslücke, die kann dann weiterhin ausgenutzt werden. Und deshalb fordern die Experten auch, dass ein Neustart erst nach einer Sicherheitsüberprüfung erfolgen darf. Das kostet natürlich Zeit.
Sie haben ja eben schon erklärt, dass wenn ein Container mal gestartet wurde, viele IT-Fachleute in den Rechenzentren dann nicht mehr gucken, was der Container überhaupt macht, also er nicht überwacht wird. Welche Risiken drohen bei dieser unzureichenden Überwachung?
Ja, etwa, dass er unkontrollierte Software aus ungesicherten Bibliotheken mehr oder weniger zulädt. Das läuft über extra Kanäle. Also die Softwarebibliotheken, die noch nicht drin sind und wo dann eben Module eben angezapft werden müssen, damit diese Software insgesamt laufen kann. Oder, zweiter Punkt, eine sehr tief angelegte Hintertür, die bisher nicht genutzt und auch nicht erkannt wurde. Und die wird nun zu Manipulationen erst am Container und danach eben über den Container hinaus am gesamten System ausgenutzt. Und deshalb muss hier eben auch eine Echtzeitüberwachung während der gesamten Dauer der Ausführung eingerichtet sein. Wenn das Softwareverhalten von bestimmten Normwerten dann abweicht, dann wird eben der Container terminiert und muss anschließend mit der gesamten enthaltenen Software nochmal sicherheitsüberprüft werden.
Solche digitalen Angriffe auf Softwarecontainer und durch Softwarecontainer, die werden ja von den Sicherheitsexpertinnen und Experten schon seit einigen Monaten beobachtet. Warum schlagen die jetzt gerade Alarm?
Ja, zum einen, weil sowohl der Diebstahl von Rechenzeit eben zugenommen hat. Und über diesen Diebstahl von Rechenzeit, da müssen wir sehen, der läuft eben zunehmend tatsächlich über Angriffe über den Container. Also Container werden fürs Bitcoin-Schürfen missbraucht. Aber es gibt eben auch inzwischen weitere Angriffe, die auch genau über diesen Angriffsweg, also über den Container laufen.
Wie sehen die konkret aus?
Vom infizierten Container aus wird etwa eine Spionagesoftware ins Netzwerk gebracht, die späht dann das gesamte Rechenzentrum oder etwa die gesamte Cloud aus. Und beispielsweise liefert eine solche Spionagesoftware dann Erkenntnisse über Schwachstellen oder über konkrete Programme, die gerade ablaufen. Und letzteres, die konkreten Programme, die gerade ablaufen, das interessiert natürlich sowohl Geheimdienste in Sachen Spionage, also Industriespionage, als auch die Militärs bei Rechenzentren oder Cloud-Anwendungen, vor allen Dingen im Bereich kritischer Infrastruktur. Und dann kommt noch hinzu, dass von einem Container aus direkte Schadsoftware ins System gelangt, etwa um das System zu manipulieren. Insbesondere bei kritischer Infrastruktur kann das eben fatal sein. Dann geht schon mal das Licht aus oder es kommt zu Fehlberechnungen. Und von so einem Container aus läuft dann etwa beispielsweise auch mal eine Ransomware-Attacke. Also der gesamte Datenbestand wird dann verschlüsselt und für die Entschlüsselung wird ein Lösegeld verlangt, das kennen wir ja. Auch diese Art der digitalen Angriffe, die legt eben bei den Zahlen insgesamt ganz schön zu und das besorgt die Sicherheitsspezialisten natürlich.
Softwarecontainer entpuppen sich zunehmend als Sicherheitsproblem, darüber sprach ich mit Peter Welchering, danke. Ja, bei solchen Problemaufrissen wie dem gerade gehörten über Softwarecontainer, da mag sich vielleicht der eine oder andere gerade denken, ernsthaftes Problem, aber glücklicherweise kümmern sich ja meine Kolleginnen und Kollegen in der IT-Abteilung in meiner Firma drum. Eine Chefin oder ein Chef, der sollte so nicht mehr denken. Denn immer mehr nationale und europäische Richtlinien, auch in Sachen Cybersicherheit, nehmen gerade die Geschäftsleitungen mehr und mehr in die Verantwortung für effiziente Cybersicherheitsstrukturen. Bis spätestens Oktober dieses Jahres muss zum Beispiel die EU-Richtlinie NIS II bei allen größeren Betreibern kritischer Infrastrukturen umgesetzt sein. Doch das ist längst nicht allen Unternehmen in der Branche und deren Zulieferern bekannt. Darüber sprach ich mit Ulrich Plate, dem Leiter der Kompetenzgruppe Kritis im ECO-Verband der Internetwirtschaft.
Zu den Grundvoraussetzungen, die da jetzt in die Regulierung gebracht werden, gehört zunächst mal eine erhebliche Erweiterung des Blickfelds auf insgesamt 18 Sektoren, Industrie und Dienstleistungen und alles, was dazugehört. Da ist jetzt nicht mehr viel dabei, das vollständig ausgenommen wäre. Für die Herstellung von Bleistiften ist noch unreguliert, aber alles andere ist im Wesentlichen schon zumindest in der Möglichkeit, dass man sich über die Cybersicherheit in diesem Bereich Gedanken macht. Das, was nicht neu, aber erstmals richtig zu Papier gebracht worden ist und damit als wesentliche Bestimmung gelten darf, sind tatsächlich die Mindestsicherheitsstandards, die da drin stehen. Die NIS II enthält tatsächlich eine Liste von 10 wirklich konkreten Risikomanagementmaßnahmen, die jeder umsetzen muss, der unter diese Regulierung fällt.
Was sind die konkreten Standards, die da jetzt mehr oder weniger in den Unternehmen umgesetzt werden sollen?
Die Skala reicht von ganz abstrakt, also Einführung von Informationssicherheitsmanagementsystemen und ähnlichen überwiegend organisatorischen Maßnahmen, bis hin zu wirklich konkreten technischen Vorgaben. Multifaktor-Authentisierung bei Login-Verfahren zum Beispiel. Das ist tatsächlich in einem 10-Punkte-Katalog bereits mit aufgeführt. Was es nicht gibt, ist eine Festsetzung auf bestimmte Standards. Das hilft zwar, wenn man jetzt beispielsweise eine Zertifizierung vorweisen kann im Bereich BSI-IT-Grundschutz, dann ist das eine gute Sache, ist aber keine zwingende Vorschrift. Aber ganz generell geht es einfach darum, dass man nachweist, in vernünftiger Art und Weise seinen Betrieb organisiert zu haben.
Das heißt also ganz konkret, jedes Unternehmen muss sich überlegen, wie es diese 10 Punkte in angemessener Weise, also für den Betrieb seines Unternehmens in angemessener Weise umsetzt.
Ganz genau, das ist die Anforderung. Und ich spüre den Nachhall der Frage darin, dass möglicherweise Unternehmen sich in höherem Maße damit auseinandersetzen müssen, was da auf sie zurollt. Und da würde ich mal auf jeden Fall zustimmen. Es wird niemanden geben, der eines Tages bei der Geschäftsführung eines Unternehmens anruft und sagt, ihr seid ab morgen reguliert und habt bitte folgende Dinge zu erledigen. Das wird es nicht geben. Das ist wieder bei der Straßenverkehrsordnung, wo man selber wissen muss, dass man nicht links abbiegen darf, wenn da ein bestimmtes Verkehrszeichen steht, weil die Straßenverkehrsordnung das so vorsieht. Wenn ich als Unternehmen in einem Wirtschaftsbereich tätig bin, der künftig nach der NIS reguliert ist, dann muss ich mich mit den Verhältnissen auseinandersetzen und damit vertraut machen, damit ich die Einhaltung gewährleisten kann.
Reden wir mal nur über die Unternehmen, die unmittelbar davon betroffen sind. Kann man Anhaltspunkte geben, welche Unternehmen das sind?
Wir haben bei den Kritis-Unternehmen, bei den klassischen kritischen Infrastrukturbetreibern immer so virtuelle Schwellenwerte gehabt von ungefähr 500.000 Menschen, die von einem Ausfall der Leistung betroffen wären, wenn der stattfindet. Ja. Jetzt ist es so, dass man sich von diesem Mengengerüst verabschiedet hat und in der Richtlinie einfach nach der Größe der Unternehmen vorgeht. Das heißt, alles, was mehr als 50 Mitarbeiter hat oder 10 Millionen Umsatz, kommt zumindest schon an die untere Grenze der Regulierung ran als sogenannte wichtige Einrichtung. Und die Stufe drüber sind dann 250 Mitarbeiter, also große Unternehmen, 50 Millionen Umsatz oder 43 Millionen Bilanzsumme im Jahr, die dann als besonders wichtige Einrichtungen in die Regulierung aufgenommen werden.
Sie haben ja eine Umfrage gemacht unter Unternehmen. Wie ist denn da der Stand der Anforderungen auf der einen Seite und der Realität auf der anderen Seite?
Wir haben quer durch alle Bereiche der IT-Verantwortlichen gefragt und das Ergebnis ist im Wesentlichen, dass ein relativ kleiner Teil der Leute sich der Anforderungen bewusst ist, die da kommen. Das heißt nicht automatisch, dass sie nicht vorbereitet sind. Also das heißt, diejenigen, die jetzt immer schon mal das, was das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik immer ordnungsgemäße IT-Administration nennt, wer das jetzt auch in der Vergangenheit schon beherzigt hat, und das gilt natürlich für ganz viele Unternehmen, der hat auch gute Chancen, diese Anforderungen aus der Richtlinie zu erfüllen. Ja. Wer sich schwer tun wird damit, und das sind diejenigen, die in der Umfrage, die wir gemacht haben, zu etwas über 40% tatsächlich geantwortet haben, wir wissen es nicht, das sind die, die sich bisher überhaupt noch nicht mit der Frage vertraut gemacht haben, dass Informationssicherheit Chefsache ist. Ja, das ist tatsächlich etwas, was in vielen Unternehmen immer noch unterschätzt wird. Und sicherlich der größte Lerneffekt dieser Regulierung, die da jetzt stattfindet, wird es sein, dass man Risikomanagement und die Beurteilung von Maßnahmen, die ergriffen werden müssen und ihre Bewilligung und das zur Verfügung stellen von ausreichenden finanziellen und personellen Ressourcen und so weiter, tatsächlich an Bedeutung gewinnen wird in Unternehmen, die das bisher in dieser Form nicht gemacht haben. Da hat man das an den IT-Verantwortlichen abgewälzt und der hat das dann irgendwie erledigt. Und wenn was passiert ist, dann wurde der im Zweifel gefeuert. Aber so geht's halt in Zukunft nicht mehr.
Ist das die wesentliche Neuerung dieser NIS-2-Richtlinie, dass die Verantwortlichkeit jetzt eindeutig geregelt ist und an die Spitze des Unternehmens geschoben wurde?
Das ist ganz sicher so. Und wenn man jemandem die Folterwerkzeuge zeigt, also die Daumenschrauben so anlegt, wie das die Richtlinie tut in dem Bereich, dann ist der Effekt tatsächlich spürbar. Das ist der Kernbestand dessen, was diese Regulierung tut. Sie zwingt Unternehmen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob sie eine ausreichende Ausstattung ihrer IT-Budgets für die Sicherheitsfragen bisher gehabt haben. Und in vielen Fällen muss es heißen, na, da kann man jetzt nochmal 20% mehr reintun, bevor man irgendwie den Stand erreicht, auf dem man einigermaßen sicher sein kann, die notwendige Resilienz dann auch zu erreichen.
Über die NIS-2-Regeln der Europäischen Union zur Cybersicherheit sprach ich mit Ulrich Plate, dem Leiter der Eco-Kompetenzgruppe Kritis.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Anwendungen der KI, die boomen ja wie verrückt, das ist ziemlich bekannt. Und sehr viele von ihnen, die basieren auf großen Sprachmodellen wie zum Beispiel GPT-4, die sich dann auf die wichtigsten Sprachen dieser Erde verstehen. Englisch ist die Hauptsprache, doch schon auf Spanisch oder Französisch oder Deutsch, da lässt der Leistungsumfang der Systeme nach. Ganz zu schweigen von so exotischen Sprachen wie Dari oder Sasa. Der Facebook-Mutterkonzern Meta, der arbeitet schon seit 2 Jahren an einem Sprachmodell, das auch seltene Sprachen beherrscht. Und wie gut das tatsächlich funktionieren kann, das ist Gegenstand einer aktuellen Studie in Nature. Pascal Kisk berichtet.
Hallo ChatGPT, können wir uns auf Spanisch unterhalten?
Claro que sí.
Geht auch Kroatisch?
Na žalost, ne govorim tečno hrvatski.
Geht auch Chinesisch?
Daran kann ich.
Auch Japanisch?
Hi.
Und Niederländisch?
Wir können Deutsch, Englisch,
also
Spanisch.
Also nein, aktuell kommen KI-Sprachmodelle schnell an ihre Grenzen. Weltweit gibt es etwa 7000 verschiedene Sprachen. Die bekanntesten KI-Sprachmodelle beherrschen aber oft nur einen Bruchteil. 30 bis maximal 80 Sprachen. Und das möchte ein internationales Forschungsteam im Auftrag vom Facebook- und Instagram-Konzern Meta ändern. Ihr neues KI-Modell kann mit bis zu 200 Sprachen umgehen. So wird das KI-Modell bereits bei Wikipedia eingesetzt, um Artikel zum Beispiel auf die afrikanische Sprache Lingala zu übersetzen. Mehr als 20 Millionen Menschen sprechen diese Sprache in Zentralafrika. Bisher sind aber nur wenige tausend Artikel auf Wikipedia übersetzt. Das soll sich durch das neu entwickelte KI-Modell ändern. Auch Dialekte könnte die KI in Zukunft besser verstehen und irgendwann sogar sprechen. Bei der Frage, ob ChatGPT auch Schwäbisch sprechen kann, stößt die KI derzeit schnell an ihre Grenzen.
Ich probier's mal. In der Zukunft können KIs sicher noch viel besser mit Dialekten umgehen. Das kommt daher, dass die Technik sich immer weiterentwickelt. So können sie in der Zukunft auch Dialekte richtig gut schwätzen, fast wie ihr echter Schwab.
Nein, so richtig Schwäbisch klingt das noch nicht. Damit KI-Modelle auch Dialekte und weniger verbreitete Sprachen in Zukunft beherrschen, wird vor allem das Training verändert. Bei den gängigsten Sprachen kann das KI-Modell auf Millionen von Textbeispielen zurückgreifen. Bei selteneren Sprachen sind es manchmal nur wenige tausende Beispiele. Diese Beispiele werden nun vor dem Training noch besser aufbereitet. Viel entscheidender ist aber, dass das Übersetzungsmodell trotz der neuen Sprachen insgesamt nicht schlechter wird. Denn bisher sind bei den KI-Modellen auch die Übersetzungen bei sehr verbreiteten Sprachen schlechter geworden, wenn die KI davor mit Datensätzen von seltenen Sprachen trainiert wurde. Um diesen Leistungsabfall zu verhindern, wurde das Modell aufgeteilt und die selteneren Sprachen immer auf Basis der häufigeren Sprachen trainiert. Das KI-Modell wurde unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Vielleicht haben dann irgendwann alle Menschen einen gleichberechtigten Zugang zum Internet, egal welche Sprache sie sprechen.
Pascal Kiss über ein KI-Sprachmodell für seltene Sprachen. Und nun kommt die Probe aufs Exempel.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3844.
Sprachen lernen war früher und nicht einfach. Wer talentfrei und zudem lernfaul war, hatte es schwer, sich in einer fremden Sprache zu verständigen. Manche Kommunikation klappte mit Armen und Beinen. Das Risiko potenzieller Missverständnisse war groß. Heute ist das ganz einfach. Da reichen Übersetzungstools wie Google Translate, die dank stetig lernender Algorithmen und KI für alle zugänglich sind und für grenzenüberschreitenden Austausch ohne Verständigungsprobleme sorgen? Eigentlich. Doch auch die schöne neue Welt hat ihre Tücken. Haben Sie mal versucht, Behördenformulare mithilfe einer Übersetzungs-App auszufüllen? Viel Spaß dabei. Dass Sie irgendwo nicht einreisen dürfen oder Ihr Antrag auf was auch immer abgelehnt wird, ist wahrscheinlich. Dazu sind diese Tools ja auch nicht da oder noch nicht gemacht, heißt es schnell. Und zu pedantisch und kleinkariert dürfe man da nicht sein. Schließlich gehe es um eine grobe Verständigung. Das hat sich neulich auch ein Mann aus dem Irak gedacht, der auf einer Zugfahrt in Bayern eine Mitreisende fragte, wo der Zug geteilt wird, um nicht in die falsche Richtung zu fahren. Um die bestehende Sprachbarriere zu überwinden, ließ er sein Smartphone sein Anliegen übersetzen. Dieses machte aus der Frage fälschlicherweise einen explodierenden Zug, wie die Bundespolizei mitteilte. Haha, schon lustig, denken manche, doch nicht alle. Die Bombendrohung, die die angefragte Frau vermutete, führte zum Halt des Zuges und zu seiner Evakuierung. Der hilfesuchende Mann verbrachte 8 Stunden in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde wegen des Anfangsverdachts der Störung des öffentlichen Friedens und des Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Danke, liebes Übersetzungstool. Ja gut, dann nutzen Sie Ihre Übersetzungs-App halt im Ausland beim Essen bestellen oder kaufen, ist dann der letzte genervte Hinweis. Das habe ich dann auch gemacht, in Riga neulich. Beim Bäcker gab es gefüllte Blätterteigpasteten. Was die Füllung betrifft, ist das immer ein gewisses Ratespiel. Ist sie süß oder herzhaft, vegetarisch oder nicht, Fisch oder Fleisch? Da die Bedienung meine Sprachen nicht verstand und ich ihre nicht, zeigte ich wortlos auf eine Pastete. Zuvor fotografierte ich noch das Schild der angepriesenen Ware. Im Zug, kurz bevor ich mein Reiseproviant essen wollte, ließ ich Google Translate verraten, welche Füllung mich erwarten sollte. Es gab Torte mit Wurst und Gurkensoße. Lecker!
Digitales Logbuch. Name Sam Michael. File closed.
Musik. Das Bundeskriminalamt hat eine Initiative gegen Hasskriminalität im Netz gestartet. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Friederike Walch-Nasseri.
Deutschlandweit haben Ermittler mehr als 70 Haushalte von verdächtigen Personen durchsucht. Die Beschuldigten stehen zum Beispiel im Verdacht, volksverhetzende Inhalte, NS-Symbole, antisemitische Aussagen oder Drohungen gegen Politikerinnen und Politiker geteilt zu haben. Die Polizei hat auch zahlreiche Menschen verhört. Insgesamt gab es rund 130 behördliche Maßnahmen in allen Bundesländern. Das Bundeskriminalamt bewertet mehr als die Hälfte der Hasspostings als politisch rechts motivierte Kriminalität.
Datenschützer wollen verhindern, dass Meta ungefragt persönliche Daten für das Training von KI-Systemen nutzt.
Die Gruppe None of Your Business, kurz NOIP, will juristisch durchsetzen, dass Nutzerinnen und Nutzer ausdrücklich zustimmen müssen, wenn ihre Daten zum Training für die KI-Systeme von Meta genutzt werden sollen. Meta plant ab dem 26. Juni neue Datenschutzregeln. Mit ihnen könnte das Unternehmen die Daten von Nutzerinnen und Nutzern auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder WhatsApp für das KI-Training nutzen, wenn die User nicht aktiv widersprechen. Mitglieder von None of Your Business haben jetzt Datenschutzbehörden dazu aufgefordert, die neuen Regeln von Meta zu verhindern. Meta selbst weist die Kritik zurück.
Microsoft warnt vor einer russischen Fake-News-Kampagne vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Paris.
Laut dem Softwarekonzern streut Russland gezielt Falschinformationen im Netz. Die Inhalte richten sich zum Beispiel gegen das Internationale Olympische Komitee oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dem Microsoft-Bericht zufolge stammen die Fake-News-Angriffe von den Gruppen Storm 1679 und Storm 1099. Dabei nutzen die russischen Kampagnen auch zunehmend generative künstliche Intelligenz.
Sicherheitsfachleute kritisieren das neue Windows-KI-Feature Recall.
Mit Recall sollen Nutzerinnen und Nutzer alte Inhalte auf ihren Windows-PCs einfach durchsuchen können. Das System funktioniert wie eine Art fotografisches Gedächtnis im PC. Recall legt dazu in regelmäßigen Abständen Screenshots des eigenen Monitors ab. Microsoft verspricht, dass Recall diese Bildschirmfotos lediglich lokal auf dem Computer verarbeitet und nicht in die Cloud lädt. Dennoch befürchten Sicherheitsfachleute, dass Hacker damit leicht an sensible Informationen wie sichtbare Passwörter, E-Mail-Inhalte oder Daten aus dem Online-Banking gelangen könnten. Hacker könnten dank dem neuen Tool in Zukunft nicht nur Daten über aktive Browser klauen, sondern auch über Sicherheitsmängel im Recall-System an sensible Inhalte gelangen.
Fast die Hälfte der Deutschen befürchtet, bei der technischen Entwicklung nicht mehr mithalten zu können.
Das zeigt eine Umfrage der Initiative Digital für alle mit rund 1000 Teilnehmenden. Demnach sehen 86% der Befragten in Deutschland die Digitalisierung grundsätzlich positiv. Gleichzeitig befürchten auch immer mehr Menschen, von der Technik abgehängt zu werden, und das in allen Altersgruppen. Jeder Zweite würde gerne mehr über künstliche Intelligenz lernen. Rund 40% gaben aber auch an, dass KI schon heute ihr alltägliches Leben erleichtert. Fachleute fordern noch mehr Bildungsangebote für den Umgang mit neuen Technologien. Außerdem bräuchten alle Menschen einfachen Zugang zu digitaler Technik in einfacher Sprache.
Sternzeit, 8. Juni. Europas Satelliten für die Ozeane der Welt. Beobachtungen von Schiffen aus oder mit Messbojen liefern nur ein sehr unvollständiges Bild der Ozeane. Daher ist die Überwachung der Meere ein Kernbereich von Europas Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Zu den rund ein Dutzend Satelliten, die aus der Umlaufbahn Land-, Luft- und Wassermassen im Blick behalten, gehört Sentinel-2. Er misst die Farbe des Wassers und zeigt, wo Algen blühen oder wo wie viel Phytoplankton vorkommt. Mit solchen Daten lassen sich die Nahrungsketten in den Ozeanen und Auswirkungen des Klimawandels besser erforschen. Fischzuchtunternehmen nutzen die frei verfügbaren Informationen, um Schäden etwa durch gefährliche Algen zu verhindern. Die beiden Sentinel-3-Satelliten bestimmen per Radar die Wellenhöhe. Diese Daten helfen der Schifffahrt sowie bei der Arbeit auf Plattformen oder Offshore-Windparks. Der ESA-Satellit SMOS bestimmt den Salzgehalt der Meere und hat dabei ganz besonders die Ostsee im Blick. Der Salzgehalt ist wichtig für den Lauf der Meeresströmungen und das Leben in den Ozeanen. Der Satellit Kryosat erfasst die Eismassen der Erde und zeigt, wie das Eis in vielen Gegenden abschmilzt. Fachleute erforschen mit Satellitendaten, wie die Weltmeere Kohlendioxid aufnehmen und dadurch immer saurer werden. Auch das Vorkommen von Plastikmüll im Meer lässt sich inzwischen zum Teil vom All aus erkunden. Forschungsschiffe sind für regionale Einsätze unentbehrlich. Aber um die Weiten der Ozeane komplett in den Blick zu nehmen, braucht es die Messinstrumente in der Umlaufbahn.
Das war Computer und Kommunikation. Danke fürs Zuhören, sagt Manfred Kläuber.